Wir reden jetzt über die Erzieherinnenvergütung, beziehungsweise ich mach's mal im ganzen Titel, es ist ein Tagesordnungspunkt gewesen, der heute schon lief. Praxisintegrierte vergütete Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher sichern. Das war ein Antrag von Rot-Rot-Grün, beziehungsweise von den Fraktionen hier, die hier sitzen. Und der ist schon diskutiert worden. Ich habe leider die Debatte nicht verfolgen können, weil wir hier quasi in dieser Box waren oder draußen und auch die Sendung vorbereitet haben. Aber vielleicht reden wir trotzdem nochmal ganz grundsätzlich darüber. Ich habe im Antrag gelesen, es geht um ein Modellprojekt, das 2019 schon gestartet wurde und jetzt soll es da nochmal einen zweiten Jahrgang geben, so in der Richtung. Ist das richtig?
Fast. Also wir hatten das Thema jetzt schon zum zweiten Mal im Plenum auf der Tagesordnung. Ursprünglich gab es den Antrag von Rot-Rot-Grün, also SPD, Linken und Grünen bereits im Januar im Plenum. Dort hatten wir den Antrag gestellt, weil nämlich die Bundesregierung, die ursprünglich die Gelder für mehrere Jahre für die praxisintegrierte Ausbildung, die sich PIA nennt, für Erzieherinnen zur Verfügung gestellt oder angekündigt hatte, plötzlich zurückgerudert ist und damit ein Stück weit die Ausbildung vor dem Ausstand, noch bevor sie so richtig begonnen wurde. Und deswegen haben wir im Januar einen Antrag eingebracht, um sicherzustellen, dass eben nicht der zweite Ausbildungsjahrgang quasi auf der Strecke bleibt, sondern zu garantieren, dass Thüringen an der Stelle einspringt, wenn der Bund seinen Verpflichtungen nicht wie angekündigt nachkommt. Ursprünglich war das als Bundesmodellprojekt tatsächlich geplant für 5000 Plätze in der praxisintegrierten Ausbildung. Und praxisintegrierte Ausbildung heißt, dass die Phasen von theoretischer und praktischer Ausbildung besser verzahnt werden, dass damit natürlich auch schon ein verbindlicheres Verhältnis zwischen dem der Auszubildenden und dem jeweiligen Kindergarten beispielsweise hergestellt werden kann. Vor allem aber auch, dass die Auszubildenden auch entlohnt werden mit einem Azubi-Entgelt, was eben sonst bei dieser schulischen Ausbildung zur Erzieherin oft nicht der Fall ist. Im Gegenteil, da müssen manche sogar quasi noch Geld mitbringen, um Erzieherin werden zu dürfen. Also alles in allem eigentlich eine ziemlich tolle Sache. Und da hat der Bund plötzlich verkündet, das doch nicht so weiter zu finanzieren, wie es ursprünglich geplant war. Deswegen haben wir den Antrag eingereicht. Der ist dann in den Bildungsausschuss verwiesen worden. Dort haben wir ihn diskutiert. Und die CDU hat sich dem ebenfalls angeschlossen und heute haben wir ihn dankenswerterweise auch mit Mehrheit verabschiedet.
Der Bund hat sich zurückgezogen, das klingt ja sehr mysteriös, aber hat da sicherlich auch Gründe angegeben, oder? Warum haben die das nicht weiter finanzieren wollen?
Leider nicht so richtig. Also ich meine, es ist ja eigentlich auch keine originäre Bundeszuständigkeit, aber wir erinnern uns alle, dass im letzten Jahr mit großem Tata das sogenannte Gute-Kita-Gesetz verkündet wurde. Damit kamen auch sehr viel Mittel für die frühkindliche Bildung und Erziehung in die Länder. Und eben auch die Anschubfinanzierung für die praxisintegrierte Ausbildung, aber auch die Verbesserung der Praxisanleitung etc. Und plötzlich hat sich der Bund das anders überlegt. Warum auch immer, verstanden habe ich das bis heute nicht. Und wir waren uns eben einig, dass wir in Thüringen diese praxisintegrierte Ausbildung eigentlich sogar flächendeckend ausweiten wollen. Wir haben auch erlebt, dass mit der Ausschreibung des ersten Jahrganges, der 60 Plätze beinhaltet hat, bereits 300 Interessensbekundungen vorlagen. Für den zweiten Jahrgang sind es sogar 400. Und das, obwohl wir bislang die Ausbildung nur an drei Standorten überhaupt anbieten, an drei staatlichen Berufsschulen. Wir haben ja aber auch ganz viele freie Träger, die beispielsweise Kindergärten führen. Das ist ja eher die Regel in Thüringen. Ist ja auch eine richtige Sache nach dem Subsidiaritätsprinzip. Und die waren bislang völlig außen vor. Außerdem gibt es ja auch Erzieherinnen nicht nur im Kita-Bereich. Wir haben Erzieherinnen auch in den Heimen. Wir haben Erzieherinnen, Erzieher in den Horten beispielsweise. Die sind bislang noch gar nicht bedacht. Das heißt, der Run auf dieses Projekt ist extrem groß und umso unverständlicher die Entscheidung des Bundes, sich rauszuziehen. Deswegen haben wir gesagt, ist hier das Land in der Verantwortung.
So wie ich das gelesen habe, war aber eigentlich ein zweiter Jahrgang gar nicht vorgesehen, oder? Also im Grunde sollte das Modellprojekt jetzt 4 Jahre laufen und danach wollte man nochmal erheben. Oder war das auch vorgesehen?
Eigentlich war das ursprünglich angekündigt und vorgesehen, deswegen ja auch die große Überraschung. Es ist ja auch nicht ganz logisch sozusagen, noch bevor ein erster Jahrgang überhaupt durchgelaufen ist, bereits ein Ende zu verkünden, zumal damit verbunden auch eine Evaluation gewesen ist. Die konnte ja noch nicht mal begonnen werden, nachdem erst vor einem Jahr überhaupt der Start erfolgte.
Und das Ziel ist aber grundsätzlich schon, dass man das Ganze vom Start Stadium des Modellprojekts wegkriegt und irgendwann, dass es sozusagen in den Alltag übergeht, oder?
Genau, also die Idee ist ja auch nicht ganz neu. Es gibt ja durchaus Länder wie Baden-Württemberg, die das beispielsweise schon seit vielen, vielen Jahren erfolgreich praktizieren. Die AWO und andere Träger haben das auch immer wieder angemahnt. Wir waren sehr froh, dass es über dieses Bundesprogramm nun auch in Thüringen gestartet wurde. Und das wird sicherlich nicht die gesamte Erzieherinnenausbildung ersetzen können. Das ist sozusagen ein weiterer Weg, um zu mehr Erzieherinnen und Erziehern zu kommen. Aber Fakt ist ja, uns fehlen Erzieherinnen und Erzieher, und zwar in Größenordnungen. Und deswegen ist es eine wichtige Ergänzung zu der ansonsten ja doch sehr langjährigen, fünfjährigen, sehr verschulten Ausbildung, wo immer die Kritik war, dass der Praxisbezug und vor allem die Bindung auch zu den Einrichtungen selber fehlt.
Also, aber das läuft parallel auch noch weiter. Also es gibt, um es mal vielleicht zu überspitzen, es gibt im Moment auch noch eine Ausbildung, die so läuft, dass sie eher praxisfern ist und unvergütet.
Der übergroße Anteil erfolgt nach wie vor in schulischer, klassischer Ausbildung zur Erzieherin, genau. Und da eben leider auch oft unvergütet, ja.
Jetzt haben Sie das heute schon beschlossen, haben Sie gerade gesagt. Wie war die Debatte? Gab es da auch Gegenrede oder sind sich eigentlich alle hier im Parlament einig, dass das eine gute Sache ist?
Also das war ganz interessant. Im Ausschuss haben sich an der Debatte eigentlich in Anführungszeichen neben Rot-Rot-Grün nur die CDU-Abgeordneten beteiligt. Die FDP hat dem jetzt auch zugestimmt. Auch selbst die AfD hat nicht mehr dagegen votiert, hat sich aber eigentlich dazu auch nicht wirklich positioniert. Das ist halt leider wie so häufig, wenn es um konkrete Sachfragen gibt. Da ist dann die AfD weniger interessiert oder beteiligt, hat aber, glaube ich, was damit zu tun, dass sie grundsätzlich wenig Interesse an inhaltlicher parlamentarischer Arbeit hat.
Ja, das haben wir ja gesehen. Ich glaube, das hat ganz Deutschland gesehen gerade so. Da müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz über den, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, über den Elefanten im Raum reden. Wie ist das jetzt für Sie quasi? Also jetzt ist schon wieder Normalität eingekehrt. Also wir reden schon wieder über ganz normale Tagesordnungspunkte, aber eigentlich ist doch noch alles recht chaotisch, oder?
Also ich sage ganz ehrlich, ich bin heilfroh, dass wir gestern Bodo Ramelow wieder zum Ministerpräsidenten wählen konnten. Das sogar in einer extrem sauberen Abstimmung, das kann man nicht anders sagen. Die 42 Abgeordneten von SPD, Linke und Bündnis 90, die Grünen, haben ihn gewählt. Die CDU-Abgeordneten haben sich bis auf einen enthalten. Und die AfD hat mit Nein gestimmt. Die FDP weiß ich nicht, was sie tut. Sie war zwar körperlich zumindest mit 4 Abgeordneten anwesend, hat sich aber nicht an der Abstimmung beteiligt. Das ist schon ein bisschen verrückt, wenn ich das so sagen darf, weil wir uns schon vor Augen führen müssen, dass nach dem 5. Februar und dem Dammbruch, der da passiert ist, auch nicht so einfach auf Los zurückgegangen werden kann. Es hat einen Tabubruch gegeben. Kemmerich hätte die Wahl durch Faschisten niemals annehmen dürfen. Das hat er getan. Sich jetzt sozusagen völlig rauszuhalten und gar nichts mehr zu sagen, grenzt an Arbeitsverweigerung. Ich weiß nicht, was Abgeordnete dann im Plenum machen, wenn sie sich nicht mal beteiligen. Das muss aber die FDP selber erklären, ob und was sie da tut. Aber Herr Kemmerich ist ja heute nicht mal anwesend. Und ich will mich aber gar nicht nur auf Kemmerich beziehen. Es waren 3 Fraktionen, die Kemmerich gemeinschaftlich und wie wir inzwischen ja auch alle wissen, nicht ganz unabgestimmt zum Ministerpräsident gewählt haben. Das war der erste Tabubruch und der zweite erfolgte damit, dass Kemmerich diese Wahl angenommen hat. Entsprechend waren ja auch die Reaktionen und deswegen sind wir uns auch bewusst, dass wir eben jetzt nicht in einer normalen Situation sind, sondern eine Minderheitsregierung auf Zeit stellen, nämlich für ein gutes Jahr. Denn fest vereinbart mit der CDU ist, dass nach der Verabschiedung des Haushaltes für 2021, das ist auch wichtig für alle Initiativen, Vereine, Projekte und so weiter und so fort, dass sie eine Sicherheit haben, am 25. April 2021 Neuwahlen stattfinden. Das heißt, es ist eine verkürzte Periode. Wir wissen, dass wir keine Mehrheit als Rot-Rot-Grün haben. Wir werden immer um Kompromisse mit der CDU ringen müssen und das wollen wir auch tun. Wir haben aber auch immer gesagt, dass wir uns niemals von auch nur einer Stimme der AfD abhängig machen dürfen, weil wir eben zu so einer schleichenden Normalisierung von Faschisten gar nicht erst kommen dürfen.
Aber wie geht man da jetzt quasi interfraktionär? Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Aber zwischen den Fraktionen so aufeinander zu, ist, also eigentlich muss doch ziemlich viel Vertrauen jetzt im Bach runtergegangen sein und das Tischtuch ist doch eigentlich zerschnitten. Hat jetzt der Stabilitätspakt zum Beispiel mit der CDU schon das wieder aufbauen können oder ist man immer noch sehr, sehr vorsichtig, ob man jetzt mit der FDP vielleicht dann doch nochmal irgendwie einen Antrag einreicht zusammen oder mit der CDU und mit der AfD. Naja, wahrscheinlich sowieso nicht, aber.
Also mit der AfD ist es ausgeschlossen, das haben wir auch klar gesagt. Ja. Wir werden niemals Anträgen der AfD zustimmen. Wir können nicht verhindern, wenn sie Dingen zustimmen, die andere einbringen. Aber wir werden niemals uns abhängig machen von nur einer Stimme der AfD. Das ist in der Tat was anderes im Umgang mit demokratischen Fraktionen. Das Vertrauen muss erst wieder aufgebaut werden, völlig richtig. Wir haben jetzt viele Tage und Nächte zusammengesessen und diesen sogenannten Stabilitätsmechanismus vereinbart, der bedeutet, dass jede Fraktion Anträge stellen kann, diese auch in Ausschüsse verwiesen werden, so sie von demokratischen Fraktionen kommen, den Ausschuss aber nur verlassen können und ins Plenum zurückkommen, wenn eine Einigung erzielt ist. Und das bedeutet schon relativ viel. Ich sag mal, für den Bildungsbereich, das ist ja ein klassisches Streitthema auf Landesebene, haben wir uns verständigt, zu einem Schulfrieden kommen zu wollen. Da ist, glaube ich, ein langer Weg, dahin zu gehen, weil die Vorstellung von Rot-Rot-Grün über eine gute, diskriminierungsfreie, gerechte Bildungspolitik doch eine recht andere ist als die bei der CDU. Da werden wir alle Kompromisse eingehen müssen. Aber wir wollen das im Sinne der Sache, weil wir wirklich glauben, dass man sich unter Demokratinnen und Demokraten auch zu zentralen Fragen einigen können muss. Ob und wie das im Einzelfall gelingt, das wird die Zeit bringen, auch ob wir uns tatsächlich auf diesen Haushalt verständigen können. Fakt ist aber, wir haben nur 42 Stimmen, wir brauchen in jedem Fall 46, um was durchs Plenum zu bringen. Und insofern werden sich alle ein Stück weit bewegen und diskussionsbereit zeigen müssen. Mit der FDP, das kann ich gerade noch nicht so richtig sagen. Also ich fand es im wahrsten Sinne des Wortes unwürdig, als Abgeordnete im Plenarsaal zu sitzen und sich nicht zu verhalten, weil keine Haltung im Zweifel auch ein riesengroßes Problem darstellen kann.
Ich habe noch eine Frage zu diesem Wahlprozedere. Sind Sie jetzt leider in der unglücklichen Position, dass Sie jetzt hier sitzen und ich Ihnen das stellen muss, weil niemand anders da ist? Was ich immer nicht verstanden habe, ist, warum zwischen den einzelnen Wahlgängen immer noch mal jemand sich gemeldet hat und gesagt hat, hier 30 Minuten Pause. Was bespricht man in dieser Zeit? Ich habe es nicht. Also eigentlich, Leute haben dann danach nicht wirklich groß anders gestimmt. Okay, am 5. Februar war es vielleicht noch mal anders durch das Taktieren. Aber jetzt gestern, am 4. März, da war es ja genauso, da wurde zwar quasi zwischendurch immer nochmal gesagt, wir brauchen jetzt zwischen den Wahlgängen immer nochmal 30 Minuten Besprechungspause. Was passiert in dieser Zeit?
Also die erste Auszeit ist ja von der Fraktion Die Linke beantragt worden nach dem ersten Wahlgang. Wir wussten ja tatsächlich nicht, wie der erste Wahlgang ausgeht. 42 Stimmen entfielen dann eben auf Bodo Ramelow. Das waren genau die Stimmen aus den drei Koalitionsfraktionen. Die CDU hat sich komplett mit ihren Abgeordneten enthalten. Die AfD hat für Höcke gestimmt. Das war wenig überraschend. Trotzdem wollten wir uns danach verständigen, einfach auch zur Frage, geht man in den zweiten Wahlgang, suchen wir nochmal das Gespräch mit anderen demokratischen Fraktionen. Das haben wir dann nicht getan, haben beschlossen, einfach in den zweiten Wahlgang zu gehen. Und wegen Rot-Rot-Grün hätte es auch keiner Unterbrechung nach dem zweiten Wahlgang bedurft. Das hat ja dann die AfD beantragt. Und das hatte ja offenkundig auch einen Grund, weil sie Höcke ja zurückgezogen haben. Sie haben Höcke zurückgezogen, weil sie, glaube ich, die CDU ermutigen wollten, damit eine Brücke zu bauen zu vielen Nein-Stimmen für Bodo Ramelow. Glücklicherweise hat sich die CDU auf dieses vergiftete Angebot nicht eingelassen, ist bei ihrer Enthaltung geblieben. Und damit war das Ergebnis im dritten Wahlgang dann ja auch klar. Ein Abgeordneter aus der CDU ist offenkundig zur AfD gewandert. Das war ein Stück weit auch erwartbar, aber ich glaube verschmerzbar.
Haben Sie gestern noch viel gefeiert? Also wir haben uns so im Vorgespräch über unser Schlafpensum unterhalten, das jeweilige. Ich sage keine Zahlen, aber haben Sie gestern noch viel gefeiert?
Ja, haben Sie, glaube ich, eine leider völlig falsche Vorstellung. Ich bin in meinem Hobby Stadträtin in Erfurt und wir haben bis 23.45 Uhr im Erfurter Stadtrat gesessen und den Nachtragshaushalt und vieles andere verabschiedet. Da war nichts mehr mit Feiern. Nee, ich war froh, als ich irgendwann zu Hause war.
Okay. Ist auch verständlich. Und die Stadtratssitzung war auch wichtig, weil die letzte ist ja ausgefallen davor.
Von ganz daher genau.
Ganz gut, dass das passiert ist. Okay, gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Ja, vielen herzlichen
Frau
Dank
auch. Frau Rothe-Beinlich war hier oder ist immer noch hier in der Rundfunkbox. Und wir sprachen über die praxisintegrierte, vergütete Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher. Und wir sprachen aber auch natürlich über die Ministerpräsidentenwahl, weil es einfach ein Riesenthema, das man gerade nicht so gut umschiffen kann. Von daher haben wir über beides gesprochen. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank auch.